Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Das Feuer ist erloschen. Die Olympischen Spiele in Peking gehen mit einer pompösen Zeremonie zu Ende. Wir ziehen Bilanz, sportlich und politisch. Die Suche geht weiter. Am Mont Blanc werden 8 Bergsteiger noch vermisst, die von einer Lawine verschüttet wurden. Übervolle Lager. Auf der süditalienischen Insel Lampedusa kommen erneut hunderte illegaler Einwanderer aus Afrika an. Reise zu ganz kleinen Bösewichten und einer ganz großen Heldin. Mma Ramotswes Tatorte sind Touristenziele in Botswana. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Andrea Abühl.
Die Olympischen Spiele in Peking sind beendet. Nach einer farbenfrohen und stimmungsvollen Schlussfeier wurde das olympische Feuer in Peking gelöscht. IOC-Präsident Jacques Rogge erklärte die Spiele offiziell für beendet und rief die Jugend der Welt auf, sich in 4 Jahren zur 30. Olympiade in London zu versammeln.
Je proclame la clôture des Jeux de la 29e Olympiade et je convie la jeunesse du monde à s'assembler dans 4 ans à Londres pour y célébrer avec nous les Jeux de la 30e Olympiade. Thank you. Merci. Sie.
Es seien wahrlich außergewöhnliche Spiele gewesen, so Rogge weiter, die zum Verständnis zwischen China und dem Rest der Welt beigetragen hätten. Danach übergab Peking die olympische Flagge an London. Die britische Hauptstadt ist im Jahr 2012 Gastgeberin der nächsten Sommerspiele. Die 8 am Mont Blanc-Massiv vermissten Bergsteiger, 3 Schweizer und 5 Österreicher, sind vermutlich tot. Das französische Innenministerium teilte mit, es gebe keine Hoffnung mehr, die Vermissten lebend zu bergen. Sie waren in den frühen Morgenstunden auf der Nordseite des Mont Blanc du Tagul von einer großen Lawine verschüttet worden. Das Unglück geschah auf 3600 Metern Höhe. 40 Rettungskräfte und mehrere Helikopter versuchten vergebens, die Verschütteten zu finden. Die Suche wurde mittlerweile abgebrochen, wie die französischen Behörden weiter mitteilen. Zuvor waren 8 weitere Alpinisten aus Frankreich und Italien verletzt geborgen worden. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten hat inzwischen bestätigt, dass sich unter den Vermissten auch 3 Schweizer befinden. In Zürich Nord ist kurz vor 14 Uhr der Strom ausgefallen, konkret in den Stadtteilen Oerlikon, Seebach und Schwammendingen. Mehrere Tramlinien wurden unterbrochen. Betroffen war auch Schweizer Radio DRS. Einzelne Sendeketten fielen zeitweise aus. Auch das Schweizer Fernsehen konnte vorübergehend nicht mehr senden. Inzwischen laufen die Programme wieder und die Strompanne ist behoben. Die Ursache des Stromausfalls ist zurzeit nicht bekannt. Die Fremdenpolizei der Stadt Bern hat in den letzten Monaten 33 Scheinehen zwischen afrikanischen Dealern und drogenabhängigen Schweizer Frauen aufgedeckt und die Betroffenen angezeigt. Laut der Sonntagszeitung haben ihr die zuständigen Behörden diesen Sachverhalt bestätigt. Das Vorgehen sei immer dasselbe. Der Dealer, ein Asylbewerber, gebe der Frau Geld oder besorge ihr gratis Rauschgift. Als Gegenleistung heirate sie ihn, worauf er eine Aufenthaltsbewilligung erhalte und der drohenden Ausweisung entgehe. Die Polizei hat erst mit dem verschärften Ausländergesetz seit Anfang Jahr eine griffige gesetzliche Grundlage, um gegen diese Scheinheiraten vorzugehen. Von der italienischen Insel Lampedusa wird erneut die Ankunft eines Bootes mit illegalen Einwanderern gemeldet. Allein gestern gingen 400 Immigranten an Land, vergangene Nacht waren es 280. Die Flüchtlinge würden in das bereits völlig überfüllte Aufnahmelager der Insel gebracht, melden die Behörden. Der Ton gegenüber den Flüchtlingen wird zunehmend schärfer. So sagte der Bürgermeister der Insel, man werde Maßnahmen ergreifen, um die Ruhe der Touristen und Inselbewohner wiederherzustellen. Jeden Sommer versuchen tausende Immigranten, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Ihre Zahl hat sich in den ersten 7 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 15.000 verdoppelt. In Spanien hat es in einem Atomkraftwerk in Katalonien gebrannt. Der Reaktor wurde abgeschaltet. Laut den spanischen Behörden konnte die Feuerwehr den Brand vollständig löschen. Weder für die Mitarbeiter noch für die Umwelt habe eine Gefahr bestanden. Die Sicherheitssysteme hätten planmäßig funktioniert. Wann der Reaktor wieder heraufgefahren wird, ist noch unklar. Die Brandursache wird abgeklärt. Spanien betreibt 6 Atomkraftwerke. Sie decken etwa ein Viertel des spanischen Energiebedarfs. In Lettland ist eine Volksabstimmung über höhere Altersrenten an zu geringer Beteiligung gescheitert. Wie die Behörden in Riga mitteilen, hatten rund 335.000 Stimmberechtigte ihre Stimme abgegeben. Für ein bindendes Ergebnis wären gut 450.000 Stimmen nötig gewesen. Das Volksbegehren wollte die Mindestrenten an das offiziell festgesetzte Existenzminimum koppeln. Dadurch wären die Mindestrenten von heute gut 70 Euro mehr als verdoppelt worden. Die Regierung hatte gewarnt, das Rentensystem in Lettland würde zusammenbrechen, wenn die Vorlage angenommen würde. Nach dem Tod zahlreicher Zivilisten bei einem Luftangriff in Afghanistan wird die Kritik an den US-geführten Koalitionstruppen immer lauter. In der betroffenen Provinz Herat gingen hunderte Menschen auf die Straße und forderten den Abzug der US-Truppen aus der Region. Inzwischen hat der afghanische Präsident Karzai 2 hochrangige Militärs entlassen, darunter den Kommandanten der Provinz Herat. Die beiden seien in die, Zitat, unverantwortliche Militäroperation verwickelt gewesen, teilt das Präsidialamt mit. Zugleich gab es bekannt, bei dem Luftangriff seien mindestens 89 Zivilisten getötet worden, zumeist Frauen und Kinder. Der Vorfall werde untersucht. Das US-Militär hatte erklärt, es seien lediglich 30 Taliban-Kämpfer getötet worden. Nun zum Sport mit Juliette Leuthold.
Viktor Rödlin hat im Olympiamarathon von Peking ein olympisches Diplom gewonnen. Der Schweizer wurde sehr guter Sechster. Viktor Rödlin war der einzige Europäer, der mit den Afrikanern mithalten konnte. Zur Bronzemedaille fehlten Rödlin lediglich 35 Sekunden. Marathon-Olympiasieger wurde der Kenianer Samuel Wanziru. Erfolgreichste Nation in Peking war der Gastgeber. China gewann insgesamt 100 Medaillen. Mit 51 Goldmedaillen löste China damit auch die USA als Sportnation Nummer 1 ab. Mit 6 Medaillen belegte die Schweiz Rang 34 im Medaillenspiegel. Robert Kubica hat im Formel-1-GP von Valencia einen Podestplatz geholt für BMW Sauber. Der Pole fuhr auf den 3. Platz. Gewonnen wurde das Rennen von Ferrari-Pilot Felipe Massa, 2. wurde Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes. Nick Heidfeld, der 2. BMW-Sauberfahrer, wurde 9. Im Gesamtklassement führt weiterhin Lewis Hamilton vor Felipe Massa und Kimi Räikkönen. Und hier noch die Fußballergebnisse der 7. Runde der Super League. Der FC Zürich gewann auswärts gegen Sion mit 3:1. Vaduz und Bellinzona trennten sich 0:0 unentschieden. Und auch zwischen den Young Boys und Aarau gab es ein Unentschieden. Diese Partie endete 3:3.
Und damit zum Wetter bis morgen Montagabend. Heute Abend ist es oft sonnig, nur im Nordwesten hat es hohe Wolkenfelder. Morgen ziehen dichtere Wolkenfelder vorbei und örtlich regnet es etwas. Im Norden erreicht die Temperatur 21, im Süden 25 Grad. Am Dienstag setzt sich nach Frühnebelfeldern die Sonne in der ganzen Schweiz wieder durch. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad im Norden und 26 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Höchstleistungen, man staune und zweifle. Die sportliche Bilanz der Olympischen Spiele in Peking. Pompöse Show und ein paar hässliche Schatten. Die politische Bilanz des gleichen Ereignisses. Insel zwischen zwei Welten, hunderte afrikanischer Flüchtlinge in Lampedusa. Europa will sie nicht, Afrika hält sie nicht auf. Miss Marple ermittelt in Afrika. Die Krimiheldin Mma Ramotswe ist vielleicht Botswanas wichtigste Botschafterin. Und in der Sendung International um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit, Sicherheitsgarantie oder Unsicherheitsfaktor, die Ukrainer und ihr gespaltenes Verhältnis zur NATO. Am Nachmittag ist die olympische Flamme im Pekinger Nationalstadion erloschen. Die Olympischen Sommerspiele sind mit einer äußerst opulenten Schlussfeier offiziell beendet worden. In den letzten Runden 2 Wochen sind 302 Medaillen verteilt worden. Wir ziehen Bilanz, sportlich und politisch, zuerst zum Sport. Welche Eindrücke bleiben aus Peking, wo die reist?
Bereits die Eröffnungsfeier setzte Maßstäbe, in mehrfacher Hinsicht. Sie war gigantischer als alle bisherigen, sie war teilweise manipuliert mit Digitaltechnik und Playback und sie war die Ouvertüre für eine ebenfalls nie gesehene Show im Leichtathletikstadion und in der Schwimmhalle. Der amerikanische Schwimmer Michael Phelps hatte angekündigt, bei jedem seiner 8 Starts eine Goldmedaille holen zu wollen. Damit wollte er seinen Landsmann Mark Spitz überflügeln, der 1972 in München 7 Goldmedaillen herausgeschwommen hatte. Das Unterfangen war generalstabsmäßig geplant. Ein Sponsor stellte in Aussicht, den Rekord zusätzlich mit $1 Million zu vergolden. Michael Phelps holte die 8 Goldmedaillen und weil sie so groß und so lange vor den Spielen angekündigt waren, hätten 6 oder 7 Goldmedaillen bereits als Niederlage gegolten. Ein Affront für alle Sportlerinnen und Sportler, die jahrelang auf eine Medaille hin trainieren. Ein anderer, der in Peking vom Star zum weltweiten Superstar aufstieg, ist der jamaikanische Sprinter Usain Bolt. Er ist der erste seit Jesse Owens 1936, der den 100- und den 200-Meter-Weltrekord hält. Die Art und Weise, wie Bolt im 100-Meter-Final mit 9,69 einen neuen Weltrekord lief, obwohl er nicht voll durchzog, darf getrost als unglaublich bezeichnet werden. Und weil er nach seinen Siegen sofort seine goldenen Laufschuhe in alle Kameras hielt, wird sich auch der weltweit tätige Ausrüster die Hände reiben. Bei solch außergewöhnlichen Leistungen, wie sie Phelps und Bolt in Peking gezeigt haben, kommt logischerweise der Dopingverdacht auf. Aber solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, gelten beide als sauber. Die über 20 Weltrekorde im Schwimmen werden mit den schnelleren Anzügen erklärt und auf verfeinerte Technik zurückgeführt. Zudem seien Phelps und Bolt außergewöhnliche Talente. Das stimmt, aber ohne Talent schafft es niemand in einen Olympiafinal. Und dass die Dopingtests auf Jamaika nicht über alle Zweifel erhaben sind, bestätigt Adrian Lord, Chef der karibischen Anti-Doping-Organisation. Jamaika gehört dieser Organisation nicht an und es gibt dort laut Lord keine unangemeldeten Trainingskontrollen. Ungetrübte Freude kommt bei diesen Höchstleistungen nicht mehr auf. Vielleicht würde sie auch schnell wieder vergehen. Die Dopingproben von Peking werden 8 Jahre aufbewahrt, sodass sie auch künftigen, neu entwickelten Testmethoden unterzogen werden können. Ob diese etwas ans Tageslicht bringen, ist ungewiss. Sicher ist aber, die Show und das Spektakel gehen weiter, so oder so.
Die sportliche Bilanz der Olympischen Spiele in Peking von Ueli Reists. Und jetzt zur politischen. Am 8.8.08 begann die große Show in Peking. Das Datum war kein Zufall, die 8 galt und gilt den Chinesen als Glückszahl. Und Glück war nötig, denn über den Spielen schwebten allerlei dunkle Wolken, die Unheil verkündeten. Kurz vor Beginn machte der Tibet-Konflikt weltweit Schlagzeilen. Es war dann nicht klar, ob die sportliche Weltbühne auch genutzt würde für Botschaften von Menschenrechtlern, chinesischen wie ausländischen. Und schließlich gab die notorisch schlechte Luft Pekings zu reden und zu husten. Ich fragte unseren Korrespondenten Peter Achten, waren diese Spiele für die Regierung in Peking ein politischer Erfolg?
Ich glaube, für Partei und Regierung war das ein Riesenerfolg. Es ist alles so abgelaufen wie geplant. Also man kann durchaus sagen, für die Regierung und die Partei hat sich das mehr als gelohnt.
Und wenn wir nach der Bevölkerung fragen, hat ein Bauer in Zentralchina zum Beispiel von den Spielen überhaupt was mitbekommen?
Der Bauer in Zentralchina hat das natürlich mitbekommen, und zwar übers Fernsehen. Und man kann eigentlich sagen, dass für die Chinesen und die Chinesinnen das ein Moment der Begeisterung und des erhöhten Selbstbewusstseins und des Stolzes ist. Natürlich werden jetzt viele Westler fragen, stolz worauf? Und da kann man eigentlich sagen, stolz, dass China wieder eine Macht ist, mit der wirtschaftlich, politisch und kulturell zu rechnen ist, mit Betonung auf wieder, denn im Westen wird nur selten wahrgenommen, dass eben China bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts führend war, bevor die Kolonialmächte und Japan China 100 Jahre, wie man hier sagt, gedemütigt haben.
Dennoch gibt es auch Schatten über diesen Spielen. Es gab Schatten vor diesen Spielen, zum Beispiel der Tibet-Konflikt, der aufflammte und den Peking im letzten Moment unter Kontrolle brachte, mehr nicht. Sind die Tibeter vielleicht die Verlierer dieser Spiele?
Ich glaube, so kann man das nicht sagen. Ich denke eher, dass jetzt die Dialogbereitschaft wieder höher ist. Nicht zuletzt eben deshalb, weil die Partei und die Regierung mehr Selbstbewusstsein haben. Aber, und da kommt das große Aber, man muss sich natürlich darüber einig sein, was da in diesem Dialog diskutiert wird. Und da gehen die Meinungen natürlich sehr weit auseinander zwischen der chinesischen Partei und den Tibetern beziehungsweise der Exilregierung. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, weil im Westen hört man sehr selten, was eigentlich Autonomie heißt. Der Dalai Lama redet immer von mehr Autonomie. Und das sind Forderungen, zum Beispiel Demokratisierung und Erweiterung des Territoriums von Tibet, die für China, für die Zentralregierung inakzeptabel sind. Also man muss hier zuerst wieder den Dialog finden und das wird sehr schwierig sein.
Sie sagen, dass das neue Selbstbewusstsein der chinesischen Regierung vielleicht Anlass zur Hoffnung gibt. Gleichzeitig hat diese Regierung zu Beginn der Spiele zum Beispiel noch Internetseiten für internationale Journalisten gesperrt, fürs nationale Publikum ohnehin. Das ist keine Bagatelle. Wo liegt da der Anlass zur Hoffnung, dass diese selbstbewusste Regierung jetzt nicht genau in die andere Richtung schlägt?
Nun, die Position der chinesischen Regierung ist sehr einfach. Es sind Internetseiten ganz klar blockiert worden. Das waren zum Beispiel Tibet-Seiten, Falun Gong-Seiten. Aber hier sagt man einfach, Sezession ist gegen die Verfassung und deshalb ist das illegal und deshalb wird das blockiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann auch ohne diese Tibet-Seiten, die blockiert sind, durchaus sich ein gutes Bild über Tibet machen, und zwar auf Chinesisch und Englisch, indem man nämlich auf die entsprechenden Zeitungen geht, die also von der New York Times über die Neue Zürcher Zeitung, über Radio DRS zum Beispiel. Also die Seiten sind nicht blockiert, die waren nicht blockiert, und deshalb muss man da immer ein wenig vorsichtig sein, wovon man genau redet.
Chinas Regierung wollte und brauchte diesen internationalen Auftritt. Sie haben es selbst auch angetönt. Die Regierung dürfte darauf spekuliert haben, dass in diesem Moment alle diese Spiele wollten und darum konzilianter waren als gegenüber Moskau seinerzeit in der Zeit des Kalten Krieges. Also hat die Regierung letztlich gewonnen. Ihre Rechnung ist aufgegangen. Der Widerstand der Internationale war eigentlich sehr gering.
Ja, der Widerstand war sehr gering, aber ich wäre sehr vorsichtig. Wir hier als Journalisten denken, die für uns im Oktober, da kommt dann die ganz große Probe, weil seit dem 1. Januar 2007 haben wir das Recht, frei zu berichten, also Interviews auf der Straße zu führen ohne Bewilligung. Und dieses Gesetz läuft im Oktober aus und wir sind alle gespannt, ob dann im Oktober dieses Gesetz weiter oder diese Regelung weitergeführt wird oder nicht. Wenn die nicht weitergeführt wird, dann wäre das ein schlechtes Omen für die Zukunft und eben auch für diese Olympischen Spiele.
Was ist Ihre Prognose? Was wird in China anders nach den Spielen?
Ich glaube, es wird immer offener. Es wird immer auch wirtschaftlich offener. Also ich bin persönlich eigentlich sehr optimistisch, muss ich sagen. Aber auch in China wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
Die Olympischen Sommerspiele in Peking, das war die politische Bilanz von Peter Achten. Und das war noch mehr. Es war der letzte offizielle Auftritt unseres China-Korrespondenten im Echo der Zeit. Nach 14 Jahren in Peking geht Peter Achten in Pension. Wir verabschieden uns und bedanken uns bei einem sehr geschätzten und äußerst kompetenten Kollegen. Peter Achten wird aber nochmals zu hören sein, viel ausführlicher als heute und nicht nur zum Thema Olympische Spiele. Morgen nämlich um 13 Uhr im Tagesgespräch auf DRS 1 und 4. Und zum Thema Olympische Spiele bekommen Sie von uns nicht nur viel zu hören, sondern auch etwas zu sehen. Auf unserer Homepage drs.ch zum Beispiel eine umfangreiche Fotogalerie. Vorgestern waren es über 600, gestern 400 und auch letzte Nacht wieder sind auf Lampedusa bei Sizilien insgesamt etwa 280 Flüchtlinge angekommen. Immigrati clandestini, wie die Italiener sie nennen, Flüchtlinge ohne Ausweispapiere. Den ganzen Sommer über strömten Einwanderer aus Afrika illegal ins südliche Europa, nach Spanien, Griechenland und Malta, auch nach Sizilien, Kalabrien und Sardinien. Das Erstaufnahmelager von Lampedusa ist übervoll. 2000 Personen sind unter untergebracht. Platz bietet das Lager allerdings bloß für 700. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Phönizier, Römer, Griechen und Araber benutzten die Insel Lampedusa schon immer als Durchgangsstätte, die Araber in fernen Zeiten als Basis für ihre Piratenakte. Geologisch gehört die Insel eigentlich zu Afrika und Afrika ist auch näher als Festland Italien. Jetzt ist die Insel ein Ferienparadies für Touristen und erste Anlaufstelle für viele Afrikaner, das Eingangstor für ihren Traum von einem besseren Leben. Aber auch Flüchtlinge aus dem Nahen Osten kommen da an, unter anderem nicht wenige Iraker. Viele verdanken ihr Überleben auf brüchigen Booten der Intervention der italienischen Küstenwache. Die Boote werden zerstört, die Schlepper, wenn man sie denn ausmachen kann, verhaftet. Die meisten Touristen bekommen vom Flüchtlingsdrama kaum was mit. Sie ahlen sich fernab vom Zentrum am Strand unter der Sonne. Einige Tage nur bleiben die Einwanderer auf Lampedusa. Kaum einer hat Ausweispapiere auf sich. Die haben sie rechtzeitig weggeschmissen. Die meisten sagen, sie hätten sich nach langer Hinreise via Libyen nach Italien eingeschifft. Offenkundig ist, der bilaterale Vertrag mit Tripolis, den die Italiener abgeschlossen haben, vor Jahren schon, und den sie sich einiges kosten lassen, funktioniert nur halb. Libyen, so macht es den Anschein, lässt viele passieren und benutzt die Flüchtlinge als Druckmittel gegen Rom. Periodisch fordert denn auch Gaddafi von Italien Gutmachungsgelder für die Zeiten der schändlichen kolonialen Besetzung. Doch kehren wir nach Lampedusa zurück. Dort werden die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft verpflegt, gesundheitlich versorgt und identifiziert. Das heißt, die Polizei nimmt ihre Fingerabdrücke und vertraut im Weiteren deren Namensangaben. Dann werden sie verteilt auf Aufnahmezentren in Italien. Und von da geht die Fahrt weiter. Man weiß nicht wohin. Laut italienischen Schätzungen sind seit Anfang Jahr fast 15.000 Personen im Süden angekommen, doppelt so viele wie im letzten Jahr. 4.082 von ihnen seien effektiv ausgewiesen worden, heißt es von Seiten der Behörden. Verifizieren kann das niemand. Der Rest findet dann irgendwo Unterschlupf mit Schwarzarbeit. Im Süden pflücken die Clandestini zum Beispiel die Tomaten, die auf unseren Regalen in den Lebensmittelläden prangen. Im Norden sind sie im Bauwesen aktiv, aber auch in schmutzigen Berufen in heißen Fabriken. Fast immer werden sie unterzahlt, häufig wie Halbsklaven ausgenutzt. Einige der Illegalen finden als Drogenhändler oder Zuhälter ein besseres Auskommen. Nicht wenige schaffen den Transit in die Nachbarländer. 3 bis 4 Wochen nach ihrer Ankunft in Lampedusa, davon kann man ausgehen, haben sich die wendigeren, skrupelloseren von Italien verabschiedet und sich über die grüne Grenze abgesetzt.
Rolf Pellegrini. Nach Angaben der italienischen Behörden macht die Immigration übers Meer, die durch die Bilder besonders dramatisch wirkt, übrigens nur etwa 1/10 der illegalen Einwanderung aus. Die anderen 90%, heißt es, kämen über den Landweg. Und jetzt wird's schwierig, sprecherisch mindestens. Krokodile kommen vor und Giraffen, wenn Meisterdetektivin Mma Ramotswe ihre Kriminalfälle löst. Ist Afrika ganz nah. Klar doch, Mma Ramotswe ermittelt in Botswana. Obwohl die Fälle eher banal sind, hat es Autor Mac Cole Smith damit weltweit geschafft, auf Spitzenplätze der Bestenlisten zu kommen. ARD-Korrespondent Klaus Stecker hat sich auf Spurensuche von Mma Ramotswe gemacht. In Gaborone, der Hauptstadt Botswanas.
Welcome, my name is Gaborone. I'm here as your guide.
Willkommen, begrüßt mich Raona Ratsoma zur Number One Ladies Detective Tour, dem neuesten Schlager in Botswana. Denn immer mehr Touristen wollen das Land mit den Augen von Afrikas Miss Marple sehen, Mma Ramotswe, der Romanheldin des britischen Auflagenmillionärs Alexander McCall Smith.
They are hugely popular, especially in North America.
Die Bücher sind ungeheuer beliebt, vor allem in Nordamerika. Die Leute scheinen ihr ganzes Wissen über Botswana aus den Krimis zu beziehen. Früher sind sie nur hergekommen, um Elefanten und Löwen zu sehen. Aber seit wir Mma Ramotswe-Touren anbieten, machen sie auch in Gaborone halt 3, 4 oder 5 Tage. Vor 5 Jahren war das noch undenkbar. Botswanas Hauptstadt stand einfach nicht auf den Reiseplänen.
No one came here. This was not a stop-off point for tourists.
Tim Race hat die Geschäftslücke erkannt und in Abstimmung mit Erfolgsautor Nicole Smith bietet er nun neben Kalahari und Okavango-Touren auch ein Literaturprogramm an.
She lived in this place.
Reiseleiterin Raone führt zu Handlungsorten der Krimiserie, klärt über fiktionale und reale Helden auf, gibt an Originalschauplätzen, etwas holprig noch, kurze Lesungen.
Mma Ramotswe had found the number one ladies detective agency by selling the cattle left by her father.
Mal überführt Botswanas einzige Privatdetektivin untreue Verlobte, mal entlarvt sie unehrliche Schönheitskönigin. So unspektakulär sind die Fälle, dass der weltweite Erfolg an ein Wunder grenzt. Die Auflage hat die 20 Millionen überschritten. Die Bücher sind in 40 Sprachen übersetzt. Deutsch ist nur eine davon. Es gibt eine Hollywood-Verfilmung und Botswana hat dank der Number One Ladies Detective Agency neuerdings sogar ein Opernhaus, das Number One Ladies Opera House. Eine ehemalige Autowerkstatt mit Restaurant, in der zweimal im Jahr tatsächlich Opernaufführungen stattfinden sollen. Autor McCall Smith ist Teilhaber und immer offen für neue Ideen, die Botswana nützen. Längst hat auch das offizielle Botswana das Buch als Marketinginstrument erkannt. Der Parlamentarier Isaac Mabiletsa: Wir finden es sehr positiv, denn CNN, BBC und Sky News berichten nur über Konflikte. Deshalb ist Botswana auch so unbekannt. Ich wünsche, dass die Bücher und der Film weltweiten Erfolg haben. Die Leute sollen wissen, was hier los ist. Am Zebraweg in Gaborone, wo Mara Motzwes Romanhaus steht, haben radikale Fans schon das Straßenschild geklaut. Aber Nachbarin Loisi, die nebenan einen Kindergarten betreibt, hat von den Büchern und all dem Wirbel noch nichts mitgekriegt. Nur wenige Botswaner kennen das Buch, obwohl es inzwischen sogar Pflichtlektüre an der Highschool ist. Naomi Molaletsi hat es gelesen und die Lektüre nicht bereut. Das Buch ist perfekt. Zum Beispiel die Stelle, wo Mara Motzwe sich wundert, wie wir unsere staubigen Vorgärten fegen und ob das nicht eine Bodenerosion auslöst. Genau so ist es.
Das war ein Bericht aus Botswana von unserem ARD-Kollegen Klaus Stecker. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.